Ja. Guten Morgen noch einmal. Ich habe es noch nicht geschafft, alle persönlich zu begrüßen. Heute ist unser Thema wieder der Korintherbrief. Als Überschrift habe ich gewählt: Der Herr und du. Und es ist aus dem Brief an die Korinther, Teil 3. Der Text hat sich allerdings nicht viel verändert. Es ist ein Vers dazugekommen. Im Prinzip der gleiche Text vom letzten Mal. Heißt nicht, dass ich die gleiche Predigt wiederholen will, aber ich hatte den Eindruck, das letzte Mal fehlte noch einiges. So ein bisschen habe ich das auch an den Rückmeldungen gemerkt. Und deswegen möchte ich heute den Text noch einmal betrachten, aus einem etwas anderen Blickwinkel. Und es wird eben um den 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 10 bis 18 gehen. Danach kommt dann ein Exkurs, den lassen wir dann erstmal aus. Und dann geht es weiter in Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Es soll heute etwas mehr um das Drumherum gehen dieses Textes. Und ich habe mal so drei Punkte als Unterüberschriften aufgeschrieben. Das erste ist Gottes ewiger Maßstab. Und ich möchte aufzeigen, dass es so etwas gibt, dass Gott also einen ewigen Maßstab hat, ein Ideal, eine Vorstellung, die über die Zeiten sich nicht verändert hat. Denn Gott ist derselbe gestern, heute und für alle Ewigkeit. Und manchmal sieht es ja so aus, dass im Alten Testament alles ganz streng geregelt war, dass Gott, er wollte, dass man bestimmte Dinge tut und andere Dinge lässt. Und dass er im Neuen Testament dann alles nicht mehr so genau sieht und sagt, ja, wird schon passen. Vergebung ist ja da und ist schon alles in Ordnung. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, Gottes Anspruch ist immer noch der gleiche geblieben, auch wenn die Regeln sicherlich einige andere oder einige sind anders. Das Gesetz in dem Sinne gilt natürlich im Neuen Testament so nicht mehr. Aber Gottes Anspruch ist im Neuen Testament meinem Eindruck nach eher höher geworden, als dass er sich gegenüber dem Alten Testament abgesenkt hätte. Um aber in diesem Kontext nicht durcheinander zu kommen, denke ich, müssen wir über verschiedene Perspektiven und Blickwinkel nachdenken, aus denen heraus wir diese ganze Sache betrachten. Also der zweite Punkt, Perspektiven und Blickwinkel. Entschuldigung. Und in diesem Zusammenhang ergibt sich außerdem noch etwas, das ist dann Theologie, also etwas, was aus der Schrift heraus sich sozusagen ergibt. Ein Unterschied zwischen der Stellung eines Christen und dem Zustand eines Christen als dritten Punkt. Kommen wir zunächst zum Text. 1. Korinther, Kapitel 1, Verse 10 bis 18. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas, der vierte, ich zu Christus. Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagen kann, ihr wäret auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch Stephanas und sein Haus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, der wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Also der Vers 18 ist neu, den hatten wir letztes Mal noch nicht. Gehen also ein Vers weiter, wir kommen auf diese Weise langsam, aber stetig dann doch voran. Ja, soweit der erste Teil des Textes. Und in der letzten Predigt habe ich schon versucht aufzuzeigen, dass wir diese Probleme in der Einheit auch haben. Diese Herausforderung, dass wir alle einmütig reden, der können auch wir nicht ganz gerecht werden. Dass wir dasselbe sagen, könnte das auch bedeuten. Das ist mehr als nur über Unterschiede zu schweigen. Die Einheitsübersetzung liest sogar ganz eines Sinnes, also dass man eben wirklich in die gleiche Richtung geht. Einer Meinung kann es auch heißen. Die Folie, die hatten wir beim letzten Mal auch schon. Das ist also jetzt sozusagen die Wiederholung. Wie sollte diese Einheit aussehen? Auch das haben wir uns das letzte Mal schon angesehen. Zu Gottes ewigem Maßstab. Da haben wir verschiedene Verse gelesen aus dem Johannes Kapitel 17, wo Jesus von der Einheit von Vater und Sohn spricht und das als Beispiel darstellt. Ich will den Vers jetzt nicht lesen. Wir haben dann darüber nachgedacht, was das bedeutet, dass Lehre, Wesen, Sein, Persönlichkeit und Gesinnung alle miteinander zusammenhängen. Wird deutlich im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, wo Jesus eben deutlich macht, dass er vom Vater kommt und Fleisch geworden ist und mit ihm zusammenhängt. Wir haben vom Ziel der Vollkommenheit gelesen, wo Jesus in Matthäus 5, Vers 48 sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wir haben in dem Zusammenhang natürlich auch darüber nachgedacht, dass es Kernbereiche in der Lehre gibt und Randbereiche. Die Kernbereiche haben bestimmt eine höhere Wichtigkeit als die Randbereiche, aber ausgeklammert wird hier eigentlich nichts. Also die Randbereiche sind deswegen bestenfalls nebensächlich, aber nicht unwichtig. Wir haben auch schon darüber nachgedacht, dass wir das ja eigentlich kaum schaffen können oder bis jetzt nie geschafft haben, uns dem Ideal so anzunähern, einer Einheit in der Rede, in dem Sinn und in der Meinung. Trotzdem, denke ich, sollten wir uns diesem Ideal so weit wie möglich annähern. Und haben außerdem gesagt, dass sich diese Forderung nach Einheit eigentlich nicht nur auf uns hier in Bremen als kleine Ortsgemeinde bezieht, sondern im Grunde genommen auf die Gemeinde als solches, hier angesprochen in Korinth, das heißt also zumindest mal in Bremen, aber eigentlich auch darüber hinaus, eigentlich alle, die den Namen des Herrn in Bremen anrufen sollten, Einheit haben. Und das ist ja nun ganz offensichtlich nicht der Fall. Es gab im Alten Testament eine Situation, wo das Volk Israel auch dachte, Gott hätte sich geändert und würde alles nicht mehr so genau nehmen. Hätte, nachdem ja die Lebensumstände sich doch verändert haben und die Situation eben schwierig ist, beide Augen zugedrückt und würde nun nicht mehr so genau drauf schauen. Ich möchte uns kurz davon lesen, aus dem Propheten Maleachi, wo deutlich wird, dass das ein Trugschluss war, damals der Menschen. Und ich glaube, wenn wir das heute annehmen, dann wäre das auch heute ein Trugschluss. Maleachi, Kapitel 3, die Verse 6 und 7. Da spricht Gott durch den Propheten, nein, Ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Aber ihr, Söhne Jakobs, ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir, und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Naja, dann geht's im Text weiter, dann sagt der Herr auch worin, was da also das Problem war. Das lesen wir im Alten Testament, auch im Neuen lesen wir etwas Ähnliches, zum Beispiel über unseren Herrn. Im Hebräer Kapitel 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das deutet hin auf eine Kontinuität, also darauf, dass Gott nicht mal Hü und mal Hot sagt und dann, so wie wir manchmal, irgendwann nachlässig wird. Und wir sagen dann irgendwann, ja, hat ja doch keinen Zweck. Ich glaube, das ist nicht Gottes Art und diese Verse zeigen uns das. Aber eine Frage ist das letzte Mal offen geblieben, die hier in Maleachi steht. Worin sollen wir denn umkehren? Und dieser Frage möchte ich mich heute noch ein bisschen intensiver widmen. Ist es denn nun Gottes Ziel, dass wir uns so lange über die Streitfragen unter uns die Köpfe einhauen, bis keiner mehr aufrecht diesen Saal verlässt? Wäre ja eine Möglichkeit. Oder sollten wir diskutieren und diskutieren und wenn das nicht reicht, noch mehr diskutieren, um irgendwann zu einer Meinung zu kommen? Der Text in Maleachi hilft uns nicht weiter, denn da ging es um ein anderes Problem, um Opfertiere und so weiter. Aber vielleicht hilft uns der Text im Korintherbrief weiter, der zweite Teil unseres Textes sozusagen, aus dem 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Da schreibt Paulus, und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Paulus sagt hier sozusagen mit anderen Worten, ihr benehmt euch wie kleine Kinder zu den Korinthern. Und wirft ihnen hier auch vor, dass die Probleme eigentlich gar nicht auf der Sachebene liegen, sondern vielmehr auf der Beziehungsebene, im Zwischenmenschlichen. So ähnlich wie wenn Eheleute darüber streiten, ob der Klodeckel nun auf oder zu sein soll oder ob man die Zahnpastatube von vorne oder von hinten zuerst ausquetschen muss. Das sind ja nicht die wirklichen Probleme, sondern oft Symptome dafür, dass die Beziehung nicht mehr stimmt. Und dann hängt man sich an solchen Lappalien auf, streitet sich darüber und da gehen dann Ehen dran kaputt. Dahinter steckt kein Sachproblem. Man könnte ja einfach zwei Zahnpastatuben kaufen und jeder quetscht seine so aus, wie er das gerne haben möchte, dann wäre das Problem gelöst. Nein, dahinter steckt ein Beziehungsproblem. Es fehlt vielleicht die Liebe zwischen den Partnern. Und daraus, finde ich, ergeben sich für uns gewisse Fragen. Bist du vielleicht eifersüchtig, weil dein Bruder oder deine Schwester, die jünger ist im Glauben, viel mehr gelernt hat, weil sie sehr intensiv im Wort Gottes geforscht hat? Das könnte ja passieren. Dann wäre es bestimmt wirksam, die Erkenntnis des Bruders oder der Schwester schlecht zu machen, aber richtig vor Gott ist das nicht. Oder bist du vielleicht zornig, weil dein Bruder immer so viel Kraft und Zuversicht und Freude aus dem Wort Gottes bekommt, viel mehr als du? Kain hat wegen eines ähnlichen Problems seinen Bruder Abel erschlagen. Aber richtig vor Gott ist das nicht. Oder bist du vielleicht ungeduldig, weil deine Schwester oder dein Bruder immer ihre beschränkte Erkenntnis so vehement vertritt, schon zum 100. Mal immer wieder die eingeschränkte Sichtweise darstellt? Ja, dann kann man ihm oder ihr an den Kopf werfen, sie wäre faul, vielleicht auch ein Blödmann oder eine Blödfrau, aber richtig vor Gott ist das nicht. Ein Manager eines großen Unternehmens hat mir mal gesagt, er hat in seiner Firma immer den Eindruck, wenn er da arbeitet, er sei viel eher in einem Kindergarten als in einer Firma, wenn er so sieht, wie die Mitarbeiter und Beschäftigten mit ihm und untereinander so umgehen. Und das ist das, was Paulus hier auch so ähnlich formuliert. Ich habe eine Gemeindegespaltung erlebt, wo Geschwister dann im Streit auseinandergegangen sind. Und auch da hatte ich den Eindruck, die Sachfragen waren zwar da, aber hatten eigentlich eher eine untergeordnete Bedeutung. Und die Beziehungsprobleme, die Beziehungsfragen zwischen den Geschwistern waren das viel Entscheidendere. Und die waren nicht gelöst. Und darüber ist es dann zu diesen Streitereien über den vordergründigen Sachfragen gekommen, die eigentlich vorgeschoben zu sein schienen. Bestimmt fehlte da dem einen oder der anderen auch die richtige Einstellung zum Herrn, die richtige Heiligung, so wie das auch in Maleachi kritisiert wird. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass Gott sein Niveau, sein Maßstab nicht verändert hat, stellt sich ja die Frage, sind wir nicht frei vom Gesetz? Sind wir nicht frei, alles zu tun und zu lassen? Alles ist erlaubt, sagt Paulus ja auch. Können wir nicht alles tun und lassen, was wir wollen? Denn das Gesetz ist ja nun vorbei, ist ja nun Geschichte. Das sei ferne, würde Paulus dazu sagen. Um uns aber damit zu beschäftigen und nicht durcheinander zu kommen, nicht die Übersicht zu verlieren, was ist denn nun ein Anspruch Gottes und was nicht und wie hängt das alles miteinander zusammen, denke ich, sollten wir ein bisschen über Perspektiven und Blickwinkel in dem Zusammenhang nachdenken. Johannes schreibt zum Beispiel im Kapitel 3, Vers 19 bis 20, und Jesus spricht da mit Nikodemus und erzählt es ihm: Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie aus Gott gewirkt sind. Es gibt also schon offensichtlich so etwas wie Heimlichtuerei, um die Werke, die man besser nicht tun sollte, zu verbergen, und Öffentlichkeit, um eben von anderen gesehen zu werden, wenn man die Wahrheit tut. Also hier geht es nicht darum, die Wahrheit zu glauben, sondern die Wahrheit zu tun, schreibt Johannes hier. Das ist Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Oder Jesus sagt ebenfalls aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Verse 31 und 32, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. In meinem Wort bleiben ist hier eine andere Formulierung dafür, Gottes Wort zu tun, ihm zu gehorchen. Römer 6, Vers 16 geht in die gleiche Richtung. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein? Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Diese Liste der Verse, die in diese Richtung gehen, ließe sich sehr lange fortsetzen. Und es gibt aber dazu unterschiedliche Blickwinkel, um das Ganze richtig einzuordnen. Wie verhält sich das denn nun mit Gesetz und Gnade, Gehorsam und Freiheit? Dazu ein paar Gedanken zu den Perspektiven und Blickwinkeln. Das bist du. Also hier geht es um einen Menschen, der Christ ist, Und der erste Blickwinkel, den ich gerne betrachten möchte, ist die Selbstwahrnehmung, mal angedeutet durch so einen runden Pfeil. Dazu einige Schriftworte. Im Römer, Kapitel 12, Vers 3, schreibt Paulus: Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also man sollte nicht höher von sich denken, als sich zu denken gebührt, als angebracht ist. Nicht hochmütig sein. Oder 1. Korinther Kapitel 10, Vers 12. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Offensichtlich gibt es eine Gefahr, wenn man steht, nicht mehr aufzupassen und hinzufallen. Ein weiterer Vers. Selbst Paulus sagt in Philipper 3, Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Wenn schon Paulus sagt, dass er es nicht ergriffen hat, dass er nicht fertig ist, dass er noch nicht perfekt ist, na, was sollen wir dann erst über uns denken? Doch wohl viel weiter drunter, oder? Oder Lukas 17, Vers 10. Sagt Jesus, als die Jünger ihn fragen, ob er nicht ihren Glauben mehren kann: So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das ist mal eine Form der Selbstwahrnehmung. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Also Fazit, wir sollen nicht hochmütig sein, wir sollen nicht denken, wir seien besser als der Bruder oder die Schwester, sondern wir sollen uns am besten am Herrn orientieren und werden dann erkennen, wie niedrig, wie einfach und wie klein wir denn eigentlich sind. Der zweite Blickwinkel, die zweite Perspektive ist die von Gott. Wie sieht dich eigentlich Gott? Nun, Gott sieht dich gar nicht direkt, sondern eigentlich nur über Christus. Die Schrift sagt dazu: Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in den Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Kolosser 1, Verse 21 und 22. Da gibt es also diese Versöhnung durch den Tod Jesu Christi, und deswegen stehen wir vor dem dreieinigen Gott in Heiligkeit, ohne Schuld, perfekt und tadellos, unsträflich. Oder ein weiterer Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Römer Kapitel 5, Vers 19. Wir sind gerecht, weil uns alle unsere Sünden vergeben sind. Und da scheint es ja eine Diskrepanz zu geben zwischen dem, wie wir uns sehen, als unnütze Knechte, die eigentlich überhaupt nichts wert sind, und wie der Herr uns sieht, als heilig, tadellos, unsträflich und gerecht. Und dann gibt es da noch etwas, das nennt sich meistens so im Sprachgebrauch Heiligung. Und ich habe mal versucht, das grafisch zu veranschaulichen. Nehmen wir uns mal ein Blatt Papier und schauen uns das an. Grafisch habe ich zunächst mal einen Pfeil. Das soll der Verlauf der Zeit sein. Und dann gibt es zwei verschiedene Zustände. Der eine hier in Rot dargestellt sündig, der andere in Grün dargestellt gerecht. Und mit unserer Bekehrung ändert sich unsere Stellung vor Gott. Wir werden vom Sünder zum Gerechten, kommen also in eine ganz neue Dimension, erst sündig, dann kommt die Rettung, danach sind wir gerecht, alle Schuld ist weggetan, wir stehen gerecht vor Gott. Das ist oder wäre eine grafische Darstellung des Zustandes. Ab diesem Zeitpunkt der Bekehrung beginnt aber noch etwas anderes, nämlich die Heiligung. Und das ist ein Prozess, der unser ganzes irdisches Leben hindurch andauert, den ich hier in Lila dargestellt habe. Am Anfang geht er meistens ziemlich schnell, da gibt Gott dem frisch bekehrten Christen oft unheimlich viel Kraft und Motivation und Mut und Energie. Und im Laufe des Lebens flacht dann die Kurve so ein bisschen ab, ohne eigentlich jemals das endgültige, das volle Niveau zu erreichen, nähert sich an diesen gerechten Zustand immer weiter an. In der Stellung sind wir da schon drin. Und meistens wird es auch nicht so geradlinig verlaufen, sondern vielleicht eher so mit einigem Auf und Ab dazwischen drin, dass man eben auch mal eine schlechtere Zeit zwischendurch hat, sich dann wieder erholt, eine bessere Zeit hat. Also das als Darstellung der Heiligung, die von unserer Stellung vor Gott abweicht. Denn wenn wir sündigen, fallen wir damit ja nicht automatisch wieder zurück in unser altes Leben. Damit machen wir ja nicht automatisch die Rettung durch Christus ungeschehen. Wenn wir einen sündigen Gedanken haben und danach bei einem Autounfall sterben und wir nicht geschafft haben, zwischendurch noch zu beten, Herr, vergib mir, wird der Herr das nicht zum Anlass nehmen, deswegen uns nicht anzunehmen, sondern dadurch, dass wir in die Stellung von Gerechten versetzt sind, leben wir in einem ständigen Kontakt zum Herrn. Und wenn wir sündigen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt. Natürlich sollen wir, wenn sie uns bewusst wird, die Sünde bekennen. Aber insbesondere nicht bewusste Schuld, auch die wird uns vergeben, obwohl wir sie gar nicht bekennen können. Also gibt es einen Unterschied, wie Gott uns sieht durch Christus. Und einen Unterschied, wie wir selbst uns sehen und unsere Wahrnehmung. Und wieder einen Unterschied, eine dritte Perspektive, hier dargestellt durch die Heiligung. Und damit kommt eigentlich eben eine dritte Perspektive hinzu, zu dem, was wir bisher hatten, die Perspektive eines anderen. Denn Heiligung kann man sehen. Vielleicht nicht jeder, der mir auf der Straße oder in der Straßenbahn begegnet. Und es führt auch sicherlich nicht jeder kleine Aspekt der Heiligung gleich zu einem großen Ausschlag auf dem Heiligungsbarometer. Und mein Schornsteinfeger weiß sicherlich auch weniger davon als meine Ehefrau. Aber Heiligung kann man grundsätzlich sehen. Die Schrift sagt dazu Folgendes. Zum Beispiel Matthäus Kapitel 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Oder ein weiterer Vers. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen, Trauben oder von Disteln, Feigen? Ein klarer Hinweis darauf, dass die Menschen an uns, an dir, an mir, die Heiligung sehen und den Herrn preisen sollen und dass man eben uns, dich und mich, an unserem Leben, an unserer Heiligung und daran, dass unser Leben eben geistlich ist, im Gehorsam dem Herrn gegenüber erkennen sollen, wozu wir gehören. An unseren Früchten soll man uns erkennen. Oder aus Hebräer 13, Vers 7. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Hier manifestiert sich der Glaube eines geistlichen Führers in seinem Wandel. Und die Gläubigen werden aufgefordert, das nachzuahmen. Also auch da wirkt sich im alltäglichen Leben die Heiligung aus. Römer Kapitel 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also verwandelt werden bedeutet nicht nur beim Prüfen stehen zu bleiben und dann zu sagen, ja ist gut, finde ich auch dafür. Nein, verwandelt werden heißt zu prüfen und Gottes Willen dann auch zu tun. Zweite Korinther 3, Vers 18. Wir aber alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das heißt, Gott sieht uns zwar durch Christus bereits herrlich und vollkommen, aber trotzdem dürfen wir im Prozess der Heiligung verwandelt werden in dieses selbe Bild hinein, dem Herrn näher kommen. Diese Liste der Stellen ließe sich auch wieder beliebig fortsetzen. Vielleicht reicht es an dieser Stelle. Natürlich sind wir besser dran als andere Menschen, weil wir die Erlösung haben. Aber in der und durch die Heiligung sollten wir auch besser sein als andere. Gott hat sein Niveau nicht gesenkt, sondern er hat einen neuen Weg geschaffen, auf dem das Erreichen dieses Maßstabes jetzt nicht mehr verknüpft ist mit Rettung oder Verdammnis. Das ist doch der zentrale Unterschied. Das Gesetz sprach, wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das gibt es im Neuen Testament so nicht mehr, sondern wir dürfen leben durch Glauben. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, heißt es im Epheser 2, Vers 8. Aber trotzdem hat Gott sein Niveau nicht abgesenkt, sondern möchte, dass wir heilig wandeln. Dass wir nicht mehr so wandeln wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Das Schaubild ist noch nicht vollständig. Es gibt noch weitere Perspektiven. Man könnte jetzt noch eine vermutete Fremdwahrnehmung ergänzen, zum Beispiel. Vermutete Fremdwahrnehmung braucht man aber eigentlich nur, wenn man versucht, anderen etwas vorzuspielen und dann Vermutungen darüber anstellen muss, wie das wohl ankommt. Lasse ich jetzt hier weg. Dann gibt es natürlich auch einen objektiven Zustand. Denn der andere sieht mich ja nicht immer so, wie ich wirklich bin. Also man könnte jetzt als eine zusätzliche Perspektive noch den objektiven Zustand ergänzen. Den gibt es natürlich. Der ist aber ja, da wir alle Subjekte sind, nicht messbar für uns Menschen. Also es ist eher eine theoretische Größe, hat wenig praktische Relevanz. Deswegen lasse ich das jetzt auch weg. Natürlich gibt es hier in diesem Zusammenhang auch Fehlwahrnehmungen oder Wahrnehmungsfehler. Sowohl in der Selbst- als auch in der Fremdwahrnehmung. In der Wahrnehmung von Gott nicht. Wenn wir uns für besonders heilig halten, dann sind wir wahrscheinlich nur hochmütig, wäre ein solcher Wahrnehmungsfehler. Oder im 1. Korinther 3, Vers 18 heißt es, 1. Korinther 3, Vers 18, niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise wäre. 1. Korinther 3, Vers 18. Also, niemand meint, wenn jemand weiß, meint, weise zu sein, die Weisheit mit besonders großen Löffeln gefressen zu haben, dann soll er töricht werden, damit er weise werde, weil das eine Annahme sein könnte, eben auch, dass man vielleicht gar nicht weise ist, sondern sich nur für weise hält. Also wieder eine Selbstwahrnehmung, die fehlgeleitet ist. Vielleicht versteht dich jemand anders auch nicht richtig und denkt dann über dich doch nicht so, wie es wirklich ist. Das wäre also eine fehlgeleitete Fremdwahrnehmung. Aber was bedeutet das nun in Bezug darauf, dass wir einer Meinung sein sollen? Wenn uns die Meinung, die eine Meinung fehlt, wenn wir nicht eines Sinnes sind, dann gilt es eben nicht zu streiten oder zu diskutieren bis zum Erbrechen, sondern vielleicht sollten wir uns folgende Fragen stellen. Sind wir nur anderer Meinung, weil die Beziehung zu unserem Bruder oder unserer Schwester nicht stimmt? Liegt das Problem vielleicht im Miteinander, in der Liebe? Haben wir, hast du deine, habe ich meine theologische Auffassung ausreichend geprüft oder bist du vielleicht nachlässig dabei gewesen? Wie sicher kann ich sein, dass mein Bruder oder meine Schwester falsch liegt? Wie sicher kannst du sein, dass nicht du falsch liegst statt deines Bruders? Wir sollten uns, glaube ich, auch die Frage stellen, haben wir zum Herrn gefleht und im Gebet gerungen um die Einheit, die wir haben sollten? Haben wir sie vom Herrn erbeten? Oder fehlt uns vielleicht eine Offenbarung Gottes, weil wir nicht zum Gehorsam bereit sind? Streiten wir uns bei unterschiedlichen theologischen Ansichten wie Kinder im Kindergarten? Oder gehen wir trotzdem in Liebe miteinander um, wie erwachsene Gläubige das tun sollten? Ja, wir haben Gottes Maßstab verfehlt. Bitten wir den Herrn um Vergebung dafür, dass uns in der Gemeinde die Einheit fehlt, die wir haben sollten? Oder denkst du vielleicht, dass es an dir nicht liegt, weil du ja der richtigen Meinung bist? Vielleicht ist das ein Fehler in der Selbstwahrnehmung. Soweit noch einige weitere Überlegungen und Gedanken zu dem Text aus der letzten Predigt. Und die Zeit ist schon wieder um, obwohl wir den neuen Vers noch gar nicht betrachtet haben. Im Fazit möchte ich deswegen den Blick noch einmal auf den neuen Vers richten, der jetzt diesmal dazugekommen ist. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und das führt uns dahin, dass wir glücklicherweise die Heiligung nicht aus eigener Kraft bewirken, nicht aus eigener Kraft schultern müssen, sondern aus Gottes Kraft heraus gehen dürfen. Diese Kraft ist es, die die Heiligung in uns wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zum Wohlgefallen des Herrn, wie es in Philipper 2,13 heißt. Dem Christus, der diesem Wort seine Kraft verliehen hat und noch immer verleiht, unserem Herrn Jesus, ihm sei Herrlichkeit und Ehre in der Gemeinde durch das Leben jedes Einzelnen von uns zum Preise Gottes, des Höchsten, des Schöpfers, Himmels und der Erde. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen.
So, bevor wir das letzte Lied singen werden, möchte ich gerne mit euch jetzt zusammen beten. Unser wunderbarer Schöpfer, du bist die Quelle der Liebe, der Weisheit, der Macht und der Gnade. Wir möchten gerne bei dieser Quelle bleiben und du möchtest das noch mehr als wir. Bitte hilf uns an dieser Quelle zu bleiben und aus dieser Quelle zu schöpfen, unsere Liebe zu den Menschen und zu dir und die Weisheit von dir zu nehmen, den Heiligen Geist von dir zu erbitten. Und ja, du bist die Quelle der Gerechtigkeit auch und Quelle eigentlich von allem, was gut ist und was vollkommen ist. Und wir glauben fest daran, dass das wahr ist, dass du die Quelle bist. Und wir bitten dich, dass du immer wieder diese wunderbaren Schätze uns auch schenkst, uns gibst und auch uns immer wieder offenbarst in deinem Wort, in unserem Alltag, durch deinen Geist, durch irgendwelche Situationen, damit wir noch mehr von dir erfahren, noch mehr deine Realität und dein Wirken auch sehen in der Praxis und auch deine Gnade und deine Liebe und hilf uns bitte auch noch mehr, das zu schätzen, deine Gnade, deine Liebe und dein Wort, deinen Geist und die Möglichkeit, zu dir zu beten, um irgendetwas zu bieten, dich bitte, hilf uns das noch mehr zu schätzen. Hilf uns bitte, eine Einheit hier in dieser Gemeinde zu behalten oder zu bekommen. Und wenn wir zum Beispiel irgendwelche falsche Meinungen haben oder falsches Verständnis von deinem Wort, von dir, von der Lehre, die du gelehrt hast, Jesus Christus, von der Lehre, die in deinem Wort wir sehen, wenn wir es falsch verstehen, dann hilf uns bitte auch, demütig es anzuerkennen, vor allem vor uns natürlich, damit wir nicht uns selber belügen oder uns etwas einbilden, sondern immer wieder auf deinem Wort uns zu stützen und zu festigen. Und wenn wir sehen ganz klar, dass unser Bruder oder Schwester etwas falsch versteht, dass wir nicht irgendwie anfangen zu streiten oder über ihn zu überheben, sondern wie du es auch gesagt hast, mit Liebe und Geduld und Demütigkeit auch diesem Bruder oder Schwestern das auch zu zeigen, auch mit Geduld natürlich. Es fällt natürlich uns nicht so leicht, das, aber wir möchten dich bitten, dass du durch deinen Geist, durch deine Liebe uns hilfst, das zu tun, damit wir hier keine Spaltungen haben oder keine parteiische Gemeinschaft haben und nicht irgendwie diese Decke an uns zu ziehen, sondern so wie es geschrieben steht, so auch predigen und so auch das auch dazu stehen. Hilf uns bitte, dass in dieser Gemeinde eine echte Gottesliebe praktiziert wird, eine echte Brüderliebe praktiziert wird und auch, dass wir immer mehr weise werden in die Jesus Christus und wir sollen nicht die Klügsten sein in der Welt, sondern du hast die Torheit der Welt sozusagen unkluge Menschen auserwählt, damit du die Weisesten dieser Welt auch zu Schanden machst. Und wir möchten einfach demütig vor dir stehen und vor den Menschen und die anderen Menschen höher achten als uns selber. Denn du, Jesus Christus, du hast, als du auf dieser Erde lebtest, du hast sogar deinen Aposteln, deinen Jungen die Füße gewaschen. Können wir das selber auch tun? Unsere Brüder und Schwestern, können wir das überhaupt vorstellen? Oder irgendwelche anderen Menschen? Ja, daran vielleicht können wir uns messen, ob wir die Menschen überhaupt wirklich so lieben, wie du uns geliebt hast. Oder aber trotzdem, Jesus Christus, du hast das getan, du hast so erniedrigt, denn du wolltest uns einen klaren, deutlichen Beispiel zeigen und hinterlassen, wie wir uns mit Menschen umgehen sollen, wie wir uns mit unseren Brüdern und Schwestern umgehen sollen, in unserer Gemeinde und auch in unserem Leben überhaupt. Und das ist, ich denke, das ist ein Beispiel, der klar und deutlich ist, dass wir den Menschen dienen sollen und nicht sie verachten sollen, nicht überheben sollen, nicht hochmütig werden sollen, sondern wie du gelebt hast und du hast dich ganz und komplett für uns hingegeben, damit wir es besser haben, es etwas erreichen können, etwas mit dir erreichen können überhaupt. Und lass uns auch diese Einstellung, deine Einstellung und, erlangen oder überhaupt anfangen zu haben, Jesus Christus. Wir danken dir für deine Geduld, für deine Liebe und für all das, was du jeden Tag und jeden Sonntag hier in dieser Gemeinde uns auch schenkst und gibst. Wir danken dir dafür und loben und preisen dich. Amen. So, lass uns noch ein Lied 266 singen. Zum Schluss. 266.
Jesus ist mein königlicher Frieden, bringt es mir ein. Leben von oben, ewiges Heil, für die Gesühnung ward mir zuteil. Lasst mich erzählen, Jesus so ehren, wo ist ein Heiland größer als er? Wer kann so segnen, Jesu erfreuen? Keiner als Jesus, preis ihm allein. Ihm will ich leben, oh welche Freud, herrliche Gaben, Jesus mir beut. Göttliche Leitung, Schutz in Gefahr, Sieg über Sünde reicht er mir da. Lass mich's erzählen, Jesus zu ehren, wo ist dein Heiland größer als er? Wer kann so segnen, Jesu erfreuen? Keiner als Jesus, preis ihm allein. Fühl dich sein eigen, nicht so viel mehr. Jesus erstille all mein Begehr. Treu für dich dienen, immer da, bis ich gelang zu oberen Schar. Lass mich erzählen, Jesus so ehren. Wo ist dein Heiland, größer als er? Wer kann so segnen, Jesu erfreuen? Keiner als Jesus, preis ihm allein.
So, jetzt gleich Bibelstunden und Kinderstunden.
Amen.